Fluss ist eigentlich keiner, und driften dann ins Holz hinein, das wird dann rausgeschwemmt und dann wird es dann unten wieder gesammelt und so hat man es dann weiter transportiert. Und diese Klause, man sieht das ein bisschen, es ist gerade geöffnet worden, es kommt irrsinnig viel Wasser raus. Wir sind vor 2 Jahren genau auf dieser Seite, da wo die Zuschauer stehen. Ja, also hier sind wir gestanden mit Freunden von uns und mit den Kindern. Was man hier nicht sieht, ist, dass hier da gleich da vorne eine Felswand runtergeht von ungefähr der Höhe dieses Turnsaals. Und als wir zurückgehen und das Wasser noch runterschießt in diesen Kessel und gleich links darunter geht dann die Schlucht, beginnt die Schlucht, geht senkrecht hinunter, 20, 30 Meter, fällt ein Mann, ein älterer Mann, direkt vor unseren Augen runter. Er überschlägt sich, fällt in dieses tosende Wasserbecken hinunter, das Blut spritzt, hat sich den halben Kopf skalpiert, das Blut spritzt heraus wie eine Fontäne. Er liegt, schwimmt ungefähr mit dem Gesicht nach oben. Er hat ausgeschaut, wie wenn er tot wäre, 10 cm unter Wasser. Und jetzt ist der Moment, ein Held zu sein, nicht wahr? Einen Anlauf nehmen, 8 Meter runterspringen, den Mann retten, herauszehren. Tja, ich war viel versteinert. Ich wusste, irgendwer muss da jetzt runterspringen und den rauszehren. Nur ich habe mir gedacht, der ist sowieso hin. Dann rettet keiner mehr, der ist tot. Und in dieser ganzen Spannung, was jetzt zu tun, läuft auf der anderen Seite da der Schulwart in der Lederhose. Klettert da runter, springt ins Wasser. Ein anderer, ein Gast von der Seite läuft hier runter, springt auch ins Wasser. Ich laufe genau in die andere Richtung, nämlich um den Notarzt zu informieren und Verbandszeug zu holen. Und die zwei haben ihn dann rausgezerrt auf einen Steinfelsen und ich bin dann auch runter und habe dann, das ist eher das, wo ich sicherer war, habe dann erste Hilfe geleistet. Aber so ist es oft im Leben. Man meint, ein Held zu sein. Und ich glaube, dass die wenigsten von euch das Bedürfnis verspürt hätten, diese Felswand hinunter zu jumpen und diesen Mann mit 80 Kilo, nämlich auf die Gefahr hin, dass man selbst vom Strudel des Wassers hinuntergerissen wird und selbst ums Leben kommt, zu retten. Aber das passiert tagtäglich in den Filmen und einige von euch werden sich vielleicht jetzt denken, na, dieses Thema ist eigentlich nichts für mich. Erst einmal möchte ich kein Held sein, ich bin nur ein ganz normaler Mensch, der nichts Besonderes ist und nichts Besonderes tut. Also, was soll mir dieses Thema sagen? Aber es stimmt nicht, denn du bist etwas Besonderes. Auch wenn du es vielleicht selbst nicht weißt und wenn deine Schüler, Mitkollegen und Arbeitskollegen und Freunde und Bekannte es nicht sehen. Aber du bist etwas ganz, etwas Besonderes. Christen sind von Gott auserwählt, nicht normal zu sein, sondern überleg mal, das Salz der Erde zu sein. Das heißt, sie geben dieser Menschheit die eigentliche Würze, so wie Salz das Essen verfeinert. Sie sind das Licht der Welt, um Orientierung und Ausrichtung zu geben. Und täusch dich nicht, du bist der Hoffnungsträger Gottes. Gott hat keine anderen. Die Helden der Vergangenheit sind schon gestorben, heimgegangen, und die Helden der Zukunft sind noch nicht geboren. So Gott setzt all seine ganze Hoffnung, um diese Welt mit seinem gütigen Wesen, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebungsbereitschaft, mit seinem Erlösungsangebot zu erreichen, setzt er in dich und in niemand anderen. Vielleicht wirst du niemand aus tosenden Wasserfällen retten. Aber die meisten von euch, nehme ich an, werden einmal Papa und Mama sein. Und dann bist du ganz sicher Held. Du wirst der Größte sein für deine Kinder. Sie werden zu dir aufschauen und meinen, Mama und Papa sind super. Die können alles, die wissen alles, die sind immer für mich da. Papa ist der Stärkste und so weiter. Oder die Mama ist die Stärkste, je nachdem. Und so möchte Gott uns auch letzten Endes von diesem missmutigen, Ja, der Österreicher zum Beispiel ist ein totaler Semperer, nennt man. Wenn du einen Österreicher fragst, wie es ihm geht, dann sagt er immer gleich, naja, es geht. Kann ihm noch so gut gehen, er wird nie sagen, es geht mir super. Denn es ist absolut unpopulär, man muss immer eine gewisse Missmutigkeit in das Gespräch hineinlegen. Er möchte uns aber zu einem Leben des Sieges und der Dankbarkeit und der Freude führen. Gott ist nicht interessiert daran, dass wir gefangen sind in sündigen Gewohnheiten, in der Niedergeschlagenheit, in der Sieglosigkeit, in der Traurigkeit, in der Frustration und Entmutigung. Und noch etwas, Gott hat uns nicht auserwählt, um normal zu sein, sondern, Römerbrief Kapitel 8, Vers 29, um dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, Gott hat uns auserwählt, so zu werden wie Jesus Christus. Und Jesus Christus war alles andere als normal. Er war völlig anormal, außerhalb jeglicher Norm. So, keine gute Nachricht für dich, der du nur Otto-Normalverbraucher sein möchtest. Gott hat andere Pläne und Ziele für dich, denn Jesus ist die Norm für unser Leben. Das heißt auch, dass Christen seine irdischen Repräsentanten sind, wie Sterne am Himmel, um inmitten einer korrupten und gottlosen Menschheit zu leuchten und Orientierung zu geben, Ausrichtung zu geben. Wir sind seine Söhne und seine Töchter, Kinder Gottes, diejenigen, die an Christus glauben. Versiegelt. Was heißt das? Das heißt Stempel. Und Gott passt drauf auf und sagt, na, der Peter da, der gehört mir. Und ich passe auf ihn auf. Und die Susanne, das ist meine Tochter. Und all das, was in ihrem Leben passiert, das muss erst von mir genehmigt werden. Nichts darf ihr passieren, was ich nicht genehmige. Gott hat sein Auge auf dich geworfen und er wird darauf aufpassen. Viel besser als je ein Vater oder eine Mutter das auf dich tun können. Und ich hoffe, dass in diesen 3 Tagen, dass ihr innerlich gestärkt werdet und mit einem frohen Herzen nach Hause geht und nicht mit einem bedrückten. Ich werde natürlich in erster Linie zu Christen reden. Und die Frage ist, was sind Christen? Und Christen sind Menschen, die wie beim Film Matrix sich entschieden haben. Nehmen sie die rote Pille oder die blaue Pille? Die rote führt zur Wahrheit und die blaue, alles bleibt beim Alten. Der Morpheus, dieser Held da auch in Film Matrix, der sagt zum Neo, sagt er Folgendes: Es ist ein Unterschied, ob man den Weg nur kennt oder ihn beschreitet. So, wenn du ein Christenkind bist, gläubige Eltern, dann lass dir sagen, es ist ein Unterschied, ob du den Weg nur kennst oder ob du ihn beschreitest. Und mit einem Beispiel von Andreas, leih mir das jetzt einfach aus, was wir gestern geredet haben. Manche haben eine Vorstellung von Jesus wie bei einem Anhalter, einem Autostopper. Man nimmt ihn mit, lädt ihn zu sich ein, nimmt ihn eine Zeit lang auf seiner Reise mit, aber man selbst ist noch am Steuer. Ein Christsein ist ganz was anderes. Man übergibt die Steuer, Jesus setzt sich daneben und sagt, du sollst jetzt mein Leben steuern. Das ist ganz eine andere Art von Leben. So, wir wollen uns diese Tage mit diesem Thema 3 Dinge anschauen. Erstens, es geht nicht anders, Leute, auch wenn du Otto-Normalverbraucher sein möchtest. Helden riskieren was. Und wenn du Christ werden willst und Christ bist, dann musst du auch was riskieren. Ohne Risiko geht's nicht. Wir sind so gewohnt, in diesem sicheren Pensionsvorsorgesystem Gedanken zu denken, dass wir glauben, das Leben, das muss alles irgendwie, muss alles abgesichert sein. Und man geht kein Risiko mehr ein. Das ist absolut fad. Aber Gott hat nicht so ein Leben für uns bestimmt. Zweitens, die gute Nachricht. Helden lernen, sind nicht perfekt, haben noch nicht alles gelernt. Jesus sagt einmal, zu denjenigen, die ihm nachfolgen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Da steckt eine positive, gute Nachricht drinnen. Er weiß, dass wir Dinge zu lernen haben, lernen müssen und dass wir auch lernen können. Und er ist der, der uns Dinge auch lernen will. So, das ist was Positives. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Man kann auch etwas dazulernen. Und das Dritte, ja Leute, ohne Glauben kann man ja nicht Christ sein. Helden, Glauben, Vertrauen. Anders geht es auch nicht. Wir werden uns mit diesen drei Punkten beschäftigen. Sie riskieren, sie lernen und sie glauben. Wie stellen wir uns Helden vor? Ich habe einen Filmausschnitt mit. Schauen wir uns mal an, wie Helden heutzutage ausschauen. Bitte. Ja, Helden werden mit allem fertig und natürlich auch dieser Film geht gut aus. War übrigens, wenn man das Making von diesem Film sehr genau angeschaut, war also sehr beeindruckt. Tom Cruise hat alle Stunts alleine gemacht. Also war wirklich sehr gefährlich. Auch dieser Stunt mit dem Messer, da hat man eine Eisenkonstruktion aufgebaut. Über ihnen hat er mit einem Stahlseil das Messer befestigt und hat sich genau ausgerechnet. Und der hat wirklich mit voller Wucht runtergestochen und das Messer ist 6 mm über dem Auge stehen geblieben, vom Stahlseil gehalten. Das musste man als Schauspieler aushalten. Nämlich das Auge offen zu halten. Das ist das Entscheidende. So. Okay. Also unsere Vorstellungen vom Heldsein ist stark geprägt durch die Schmiede Hollywoods, nicht wahr? Die Helden werden innerhalb von 120 Minuten mit jeder Situation fertig und stell dir das mit dem Motorrad alleine vor, wenn du heute auf der Straße jemanden reinläufst mit 2 km/h, bist du Fall für die Intensivstation. Aber die fahren mit dem Motorrad und dann stürzen sie nur da runter und es passiert nichts. Unglaublich. So, keine Aufgabe ist zu schwierig und am Schluss gewinnt der Held oder er stirbt zumindest einen heroischen, nachahmenswerten Heldentod. Aber wie verhält sich das Ganze in Gottes Augen? Wichtig ist, Helden leben entscheidungsorientiert. Das Leben ist voller Entscheidungen und du triffst tagtäglich deine Entscheidungen. Und du kannst deinen Entscheidungen nicht auskommen. Und die Frage ist, wonach du Entscheidungen triffst, wonach ich Entscheidungen treffe. Das hängt von meinen Überzeugungen ab. So, der Charakter der Helden, wie wir uns das oft vorstellen, das ist Herkules, ein altes Relief, wie er den Minotaurus besiegt. Oder, ja, so schauen Helden aus, gestellter Körper. Und da haben wir eh schon einen unter uns, kannst bitte mal kurz aufstehen, ich freue mich, dass du heute das richtige T-Shirt an hast. Superman und Supergirl, das ist Spider-Man. Spider-Man kann ich übrigens empfehlen, ein sehr netter Film. Hat mir sehr gut gefallen. Oder Supergirls, ja. So, wir wollen uns jetzt aber anschauen, wie Held in der Bibel im Wort Gottes nach seinen Vorstellungen definiert wird. In 1. Mose 6,4 lesen wir, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Menschen, den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Hier kommt das Wort zum ersten Mal vor und es ist eigentlich eine ungöttliche Allianz von Art Engelwesen mit schönen Frauen, Töchtern der Menschen und wahrscheinlich diese ganze mythologische Heldengeschichte hat darin ihren Ursprung. Es hat zu dieser Zeit wahrscheinlich wirklich Männer gegeben, Menschen gegeben, wahrscheinlich auch Frauen, die unglaubliche Kräfte hatten. Und das hat Einklang gefunden in den Mythen. Männer von Ruhm. In 2. Samuel 10,7 sehen wir, dass sie aus der Menge hervorstechen. Es gibt regular troops and special forces. Es gibt Marines und ganz normale Fußtruppen. Helden sind die special troops, nicht die regular troops. Nicht jeder von uns ist ein special force. Und darin liegt auch eine gewisse Freude und Ruhe. Nicht jeder von uns ist ein Paulus. Ich persönlich glaube, je länger ich gläubig bin, ich möchte hier keine theologische Krise auslösen, aber ich persönlich glaube mehr als früher an die Vorherbestimmung Gottes. Vorherbestimmt zu bestimmten Zielen. Nicht vorherbestimmt zum Himmel, so wie willkürlich, du wirst gerettet, du nicht. Wie das zusammenhängt mit dem freien Willen, beides ist in der Schrift. Aber es ist nicht jeder ein Petrus, es ist nicht jeder ein Paulus. Gott hat Paulus besonders herausgerufen, als er noch ein Ungläubiger war. Helden sind treu, wenn wir 2. Samuel 16,6 lesen. Da lesen wir von einem Widersacher Gottes, wie er mit Steinen nach David wirft und nach allen Knechten des Königs David und alles Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Sie sind treu. David ist auf der Flucht vor Absalom, er muss als Verworfener die Stadt Jerusalem verlassen und seine Helden, wo sind sie? Nicht nur zur Seite des glorreichen und glanzvollen Königs, sondern auch zur Seite des Verworfenen. Sie sind treu und bleiben bei ihrem König. Helden natürlich vollbringen immer wieder besondere Taten. Wenn man die ganze Reihe hier nimmt, 2. Samuel 23,8. Sie sind keine Loser. Wir lesen von Adino, der 800 auf einmal erschlug. Das ist eine zache Geschichte, sage ich euch. Jemanden zu erschlagen. Ich habe mal ein Buch gelesen von Oliver Cromwell über diese Glaubenskriege. Und es war so, da war das Heer mit 30.000 und da war Oliver Cromwell mit 30.000 und dann war sozusagen der Anpfiff, dann sind sie aufeinander losgerannt und dann haben sie sich bis zum Sonnenuntergang mit alles, was gefunden haben, niedergemetzelt. Wer am Schluss noch gestanden hat, der hat gewonnen. Dann sind sie auseinandergegangen, nächstes noch wieder dieselbe. Und es war so wüt, weil du so erschöpft wirst, dass am Schluss die haben versucht, sich gegenseitig umzubringen, haben es nicht mehr geschafft. So 800 auf einmal zu erschlagen, das ist schon gewaltig. Und verschiedene andere noch. Dann 1. Chronik 12,8. Charaktervolle Menschen. Die Gaditer. Über sie steht, sie waren Männer des Heeres zum Kriege, tapfere Helden, mit Schild und Lanze gerüstet, deren Angesichter wie Löwenangesichter und die den Gesellen auf den Bergen gleich waren an Schnelle. Habt ihr Tom Cruise gesehen am Anfang wie am Motorrad? Man hat es nicht kurz gesehen. Löwenangesicht, furchtlos. Ein Löwe weicht vor nichts zurück. Und so sind auch die Helden Gottes. Sie geben nicht auf, sie sind keine Quitter. Sie werfen nicht einfach das Handtuch, schmeißen alles hin, wenn es schwierig wird. Nein, sie bleiben. Koste es, was es wolle. Und wenn es ihnen das Leben kostet. Es sind keine Weicheier. Wir haben mal einen Vortrag gehört von David Livingstone, der Gründer von Frontiers, eine Missionsgesellschaft, die unter Moslems arbeitet, und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, heutzutage haben wir Missionare, die gehen ein halbes Jahr aufs Missionsfeld, haben Durchfall, kommen zurück und schreiben eine Biografie. Und ich denke mir manchmal wirklich auch dasselbe. Wir sind so verweichlicht geworden zu uns selbst. Wisst ihr, wenn wir Kreuze haben, müssen wir ins Bad gehen. Und dann brauchen wir eine Massage. Und dann und das und das. Und wir halten ja überhaupt nichts mehr aus. Ich weiß schon, Kreuze, aber wir halten wirklich nichts mehr aus. Die Zeit hat sich total geändert, vor allem in der Jugend. Was ich nicht gesagt habe, ist, was ich beruflich mache. Meine Tochter hat das einmal in jungen Jahren so ausgedrückt. Sie ist zu uns ins Bett geklettert, hat zuerst mich angeschaut, hat sich rübergedreht zu meiner Frau, hat sie umarmt und hat gesagt, gell Mama, Wir zwei sind Freunde und der Papa ist ein Lehrer. So, jetzt wisst ihr, was ich beruflich mache. Und es ist so, die Schüler, die ich habe, sind wirklich cool. Aber das Lustige ist das, wenn wir Sport betreiben, und dann gehen wir weit springen zum Beispiel, dann springen sie mit Anlauf, mit 14 Jahren springen sie 3,20 Meter. Und was glaubst du, wie sie reagieren? Sie reißen die Arme hoch, wow, super cool. Und ich denke mir, das gibt es gar nicht, 3,20 Meter. Du kannst ja zweifach Beine amputiert sein, springst du weiter. So, zum Thema wieder. Sie sind tapfer. Ich weiß nicht, ob dich das anspricht, dieses Wort tapfer. Aber eins der ermutigendsten Worte, die ich jemals gehört habe, war, als ich die Diagnose Krebs in meinem Leben bekommen habe, habe ich einen Anruf bekommen von Walter Mauerhofer. Und auch viele andere haben sehr große Anteilnahme gezeigt und waren, soll ich sagen, hilfreich. Und meistens haben sie Bibelverse zitiert. Und so Walter Mauerhofer ruft an und ich habe mir gedacht, jetzt wird er halt irgendwas Ermutigendes aus der Bibel sagen. Und er hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, Günther, ich sage dir jetzt eins. Und er hat gesagt, ich habe auch Krebs gehabt. Du musst jetzt sehr tapfer sein. Und das hat mich total angesprochen. Denn das vergessen wir manchmal. Wir glauben, dass Gott alles für uns löst. Wir müssen Tapferkeit und Mut praktizieren. Manchmal geht es nicht ohne den. Das Leben ist tough und da müssen wir auch tough sein. Wir müssen uns zumindest bemühen. Helden sind außergewöhnlich. Sie sind weise, aber haben Allerweltsnamen. Sie sind Menschen aus dem Volk. Sie sind auch nur Menschen und vergänglich. Das heißt, letzten Endes ist es falsch und menschlich, auf Menschen zu vertrauen. Dies ist falsch insofern, weil es den Menschen so erhebt und Gott verunehrt. Steht, ihr habt Gesetzlosigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, denn du hast auf deinen Weg vertraut, auf die Menge deiner Helden. Das sind wir oft in der Heiligen Schrift. Das Vertrauen auf die Helden, auf die Rosse, auf die menschlichen Ressourcen. Und wie oft vertrauen wir? Ich meine, wie viele Schritte im Glauben gehst du? Ganz abhängig von Gott allein? Oder brauchst du immer irgendwie deine Freundin und deinen Freund und den Jugendleiter und den Papa und die Gemeindeältesten und was weiß ich? Brauchst du immer zu deiner Seite oder bist du einmal bereit, Risiko einzugehen, ganz allein? Vor deinen Freunden gerade zu stehen? Du bist ganz allein. Niemand steht da jetzt da und kann das Handtuch halten. Der Tag der Wahrheit kommt für jeden. Und jetzt musst du Farbe bekennen. Was machst du dann? Schämst du dich? Fürchtest du dich? Nun, diese Helden sehen manchmal anders aus, als du dir das so vorstellst. Als wir uns das so vorstellen und als Gott sie sieht. Muss ich kurz Firi klicken? Achso, nein, ich habe das woanders jetzt. Passt. Entschuldigung, wieder zurück. Zum Beispiel im Buch Richter, das ist interessant, wenn du das Buch Richter studierst, findest du viele Helden, Jephtha und Simson und Gilead und wie sie alle heißen, die hatten alle einen Makel, die haben alle einen Mangel gehabt. Keiner war vollkommen. Jeder hat eine Schwäche gehabt. Wir haben auch Schwächen und trotzdem kann uns Gott gebrauchen. Dann was total interessant ist, ist, dass Helden, 1. Samuel 16,8, so Leute sind wie David unbeachtet. Über ihn steht, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemites gesehen, der des Spielens kundig ist und er ist ein tapferer Mann und ein Kriegsmann und der Rede verständig und ein schöner Mann und Jahwe ist mit ihm. Das war das Entscheidende, der entscheidende Zusatz. Und Yahweh ist mit ihm, Gott ist mit ihm. David war nicht besonders groß ausgeschaut, hat nicht besonders gewaltig ausgeschaut, aber Gott hat sich ihn erwählt. Und er war auch keiner dieser Brutalo-Machos, wisst ihr? David hat die Psalmen geschrieben und liest die Psalmen, wie sensibel dieser Mann ist und wie er sein Herz öffnet. Mehr als die meisten Evangelikalen. Die Evangelikalen sind eher die, die sich diesen Mantel der Vollkommenheit zugelegt haben, keine Schwächen mehr zeigen und immer den richtigen Vers bei der Hand haben. So, David wusste oft nicht ein und aus. Wie viele leitende Brüder hast du und Schwestern hast du in deinem Leben schon kennengelernt, die zugegeben haben, dass sie Probleme haben? Glaubst du, dass die keine haben? Kann ich beruhigen, die haben auch welche, sind auch nicht aus einem anderen Holz geschnitzt wie du. Wir haben halt nur andere Probleme. Sie erzählen das vielleicht nicht immer, aber sind auch nicht die Helden. Standhaft in Sprüche 30, der Löwe, der Helden unter den Tieren, der vor nichts zurückweicht. Ein Löwe ist wirklich so, der weicht vor nichts zurück. Der Löwe kennt keinen Rückzug. Der läuft vor nichts davon, ist ihm völlig wurscht. Total. Wenn du mit Kugeln durchsiebst, dann gerade er auf die zu. Der gibt nicht auf, der hat so einen Charakter. Und so einen Charakter sollten wir für Gott auch entwickeln. Nicht immer gleich in die Hosen scheißen, wenn uns wer auslacht, weil wir Christen sind. Dann ist ja kein Problem. Geht ja nicht die Welt unter, wenn uns wer für blöd verkauft. Macht ja nichts. Ich habe unter meinem Studium, als ich noch ungläubig war, da war eine Schwester. Und die war für mich der absolute Loser. Wirklich war. Die hat nicht geschwindelt. Die ist zu allen Vorlesungen gegangen. Die hat immer ihre Sachen gehabt. Und das habe ich überhaupt nicht gepackt. Ich habe eine Liste geführt. Ich habe nur ganz das Notwendigste besucht. Manche Prüfungen waren so, dass der Prüfer zu mir gesagt hat, sie wollen eine Prüfung bei mir machen. Ich kenne sie gar nicht. Und dann war ich versucht zu sagen, ich sie auch nicht. Aber diese Schwester, die hat mir meist total, also ich habe wirklich schlecht über sie gedacht. Sie war gläubig, ich war nicht gläubig. Und dann war eine Diskussion in Soziologie über Homosexualität. Und sie hat sich zu Wort gemeldet und hat in ihrer bescheidenen, ruhigen Art gesagt, sie versucht, Homosexuelle zu lieben und zu akzeptieren als Mensch, aber ihr Verhalten ist falsch. Könnt ihr euch vorstellen, der Hörsaal. Und sie ist wirklich untergegangen. Und von diesem Tag an habe ich sie bewundert. Und ich habe gewusst, diese Frau hat ein Rückgrat, irgendetwas in ihrem Leben hat, die was mir total fehlt. Ich habe mich immer als mutig geachtet, aber ich hätte es nie gewagt, so etwas in einer Vorlesung vor all den anderen Coolen zu sagen. Aber sie hat es gewagt. Da habe ich sie von dem Tag an geschätzt und sie ist jetzt ganz eine Liebe, die ich heute noch schätze. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass der ultimative Held, wenn man all die positiven Charaktereigenschaften zusammenzählt, die sich in diesen Bibelstellen finden, dann ergibt es den Charakter eines Mannes, nämlich Jesus Christus. Er ist der ultimative Held Gottes. In der Geschichte und auch der Höhepunkt der Geschichte. Und wenn man so Namen liest wie Deborah und Schifra, diese Hebammen, die sich gegen den Pharao gestellt haben, der per Gesetz befohlen hat, die männlichen Nachkommens abzutreiben, in Anführungszeichen, und sie haben nicht mitgemacht, oder die Frauen, die ausgeharrt haben unterm Kreuz, als die Jünger schon längst sozusagen den Schwanz eingezogen haben und davongelaufen sind, sind die noch geblieben unterm Kreuz, auch auf die Gefahr hin, dass sie selbst in die Mühle der Justiz kommen. Und auch dein Leben, du bist noch jünger bist du, jünger als ich. Aber irgendwie wird Gott in deinem Leben einen bestimmten Charakterzug herausformen. Wie es bei jedem Gläubigen macht, ein Charakterzug wird besonders, zumindest abschnittsweise vielleicht in Lebensabschnitten. Aber eines Tages, wenn du jetzt all die positiven Charaktereigenschaften von allen Gläubigen auf der ganzen Welt zusammennimmst, dann hast du trotzdem immer noch ein unvollkommenes Bild vom wunderbaren Charakter Jesu Christi. Er ist das Original und er ist unsere Norm, auf den wir uns ausrichten müssen, um selbst Held werden zu können. Es ist niemals jemals zu ihm gekommen und hat gebeten um Hilfe, und er ist abgewiesen worden. Zwei Beispiele, die ihr heute in der stillen Zeit gelesen habt, ich möchte da noch ein bisschen was dazu sagen. Markus 5, 23 bis 45, vielleicht können wir das gemeinsam aufschlagen. Es sind zwei Menschen, die zu ihm kommen. Zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen sozialen Statuses. Der Jairus und die Frau, die gynäkologische Probleme gehabt hat. Der Jairus war wichtig, er war Synagogenvorsteher, die Frau war ein Nobody. Völlig unwichtig, ausgestoßen. Jairus war im Begriff, seine Tochter zu verlieren, die ihm 12 Jahre Freude geschenkt hat. Die Frau war im Begriff, eine Krankheit zu verlieren, die sie 12 Jahre lang geplagt hat. Jairus war wohlhabend und das konnte aber seiner Tochter das Leben nicht retten. Die Frau war bankrott und ihr Leben wurde gerettet. Letztlich fanden beide die Antwort für ihr Problem und für ihre Not beim Herrn. So, dieser exponierte, wichtige Mann kommt zum Herrn Jesus, fällt ihm zu Füßen und wie so oft ist, die Not macht demütig, bittet ihn, dass er ihm hilft. Nun wird aber er geht mit ihm mit und will seinem Töchterlein helfen. Die Not wird aber unterbrochen, denn eine Frau kommt, die auch eine Not hat. Na, jetzt hätte aber die Frau doch sagen können, das Problem, was ich habe, ist eigentlich nicht so wichtig. Ich meine, im Vergleich zum Problem von Jairus, die liegt im Sterben, ich bin zumindest noch lebendig, ich habe zwar Probleme, aber stirb nicht. Aber sie hat es trotzdem gewagt, sie ist trotzdem hingegangen und so hat sie gedacht, wenn ich seine Kleider berühre, dann werde ich gesund. Und sie hat einen ganz schwachen Glauben gehabt. Aber das Positive an dieser Stelle ist, es ist völlig gleich, wie schwach oder wie stark unser Glaube ist, Gott reagiert immer auf Vertrauen. Ob jemand ihm ein schwaches Vertrauen entgegenbringt, Gott reagiert, oder ein starkes Vertrauen. Die Glaubensgrade sind unterschiedlich unter uns. Der eine hat einen Glauben wie Georg Müller und glaubt alles, der andere hat so einen Spatzenglauben. Das ist gleich. Wenn du mit Spatzenglauben zum Herrn kommst, wirst du auch nicht abgewiesen werden. Und wenn du mit dem Rambo-Glauben zum Herrn kommst, wirst, weiß ich nicht, was er vom Rambo-Glauben hat. Und sie wird geheilt. Und warum lässt sie Jesus nicht einfach gehen? Warum musste sie da jetzt öffentlich, und die kriegen das jetzt mit und hören, was hier... Ich meine, heute wird über Regel und Monatsblutung und das Ganze wird ganz offen geredet, vor allem in der Schule. Wisst ihr, die Mädels haben ja 2-mal in der Woche die Menstruation. Ja, sicher. In der Enkelstunde, wenn es fad wird, haben sie Menstruation, weil dann müssen sie mal aufs Klo gehen. Und die letzte Viertelstunde verplempern, man, in Turnen haben sowieso Menstruation. Da freut sich auch nicht. Die sagen dir das alles ganz offen. Also zu meiner Zeit wäre das ein Wahnsinn gewesen, wenn ein Mädchen zum Lehrer öffentlich in der Klasse über sowas geredet hat, aber heute zünden die Dirndl alles. Reißen das Leiberl hoch und zeigen das Piercing. Schau, der Bauchkleiner. Tu das Leiberl wieder runter. Aber zur damaligen Zeit musste diese Frau jetzt von ihrem Problem erzählen. Das war eine gescheite Herausforderung für sie. Aber warum tut das der Herr? Naja, ich glaube, er wollte einfach, dass sie nicht nur in der Menge verschwindet, sondern er wollte, dass sie ihren Erlöser kennenlernt. Und sie lernt ihren Erlöser kennen, er sagt dann zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Er möchte nicht, dass sie einfach sich vertschüsst. Und der Jairus, der sollte ermutigt werden, glaube ich, dass Jesus alles zu tun vermag. Und dann, als er dann hineingeht mit seiner Special-Einheit, Special Forces, der Herr hat auch Special Forces gehabt, in Peter, in Johnny und in James, die drei waren seine Special Forces, vor allem der Peter, der war ganz der Special One, der hat nämlich ganz special die Hälfte nie verstanden von dem, was der Herr gesagt hat. Aber er war einer von denjenigen, die uns dann auch begegnen werden, der wollte was lernen und der hat aus seinen Fehlern gelernt. Er ist immer wieder aufgestanden und der Herr hat ihn dann trotzdem ans Ziel geführt. Eine Ermutigung für alle Peters da herinnen, die so sind wie der Petrus. Der Unglaube lacht über den Herrn und er treibt sie aus sie und dann allen Widrigkeiten zum Trotz und gegensätzlichen Meinungen erweckt der Herr das Mädchen zum Leben. Niemand wird von ihm abgewiesen. So wenn du zum Herrn Jesus kommst mit einem Problem, kannst du sicher sein, dass er auch dich nicht abweisen wird. Nun, Helden entwickeln sich. Männer und Frauen Gottes sind nicht gleich so von Anfang an das geworden und gewesen, was sie dann geworden sind. Wie es im nächsten Beispiel auch der Fall ist. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Video, das müssen wir unbedingt sehen, weil sonst können wir den weiteren Vorträgen nicht. So. So, da kann man es. Also das ist ein Baby, das liegt auf der
Decke. You can do it, come on, you can do it. You can do it, come on.
Ja, also ich mache gerne eine Wiederholung. Bitte machen wir nochmal eine Wiederholung.
You can do it, come on, you can do it. You can do it, come on.
So, Helden entwickeln sich, sie fangen früh an mit Heldentaten. Das ist etwas Positives. Daniel zum Beispiel, jetzt werden wir wieder ernst. Daniel war zum Beispiel ein Teenager, als er an den Hof König Nebukadnezars kam. Man gab ihnen heidnische Namen. Und diese Ausbildung, die er am Hof hatte, als Sterndeuter, Traumdeuter, Wahrsager, Beschwörer zu werden, wie hat er auf diese Ausbildung reagiert? Gleich am Anfang hat ihn das fast sein Leben gekostet. Er wollte sich nicht verunreinigen und ohne das Eingreifen Gottes hätte es ihn und seinen drei Freunden das Leben gekostet. Und er hat eine lebenslange Gewohnheit entwickelt. Was war die? Er hat gebetet. Glaubt ihr wirklich, dass der Daniel als älterer Greis angefangen hat zu beten und auf die Idee gekommen ist, jetzt bete ich dreimal am Tag, nur um dem König irgendwie Widerstand zu bieten? Der hat das immer schon gemacht. Und diese lebenslange Gewohnheit hätte ihn dann später auch fast das Leben gekostet. So, wenn du lebenslange Gewohnheiten entwickeln willst, musst du jetzt anfangen. Nicht darauf warten, dass du irgendwann einmal reif genug für das wirst. Ihr seid alt genug. Ich meine, ihr seid zu jung, ihr seid überhaupt nicht jung. Nun bitte, ihr seid in der Blüte eurer Jahre. Nicht ganz, aber ich bin in der Blüte meiner Jahre. Ja, ihr habt eine eigene Blüte, würde ich damit sagen. Aber was ich sagen will ist, worauf wartet ihr eigentlich? Oder werden wir schon langsam so in unserem christlichen, evangelikalen Europa, dass wir auch 30 Jahre alt werden müssen, bis dass wir irgendwann etwas zu tun haben in der Gemeinde, etwas tun dürfen, uns engagieren können, etwas anreißen können. Müssen wir 30 Jahre alt werden wieder her oder dürfen wir schon früher? Ich glaube, ihr könnt in eurem Rahmen schon früher anfangen. Zweiter Punkt, Helden haben auch Furcht, nicht so wie die Gallier. die furchtlos sind, weil sie einen Zaubertrank haben und das Einzige, worüber sie sich fürchten, ist, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Wisst ihr, nur die Dummen haben keine Furcht. Nur die Dummen haben keine Furcht. Der Herr Jesus selbst hat Furcht gezeigt, als er im Garten Gethsemane diesen furchtbaren Weg beschreiten musste. Paulus hatte Furcht. Er war verzweifelt oft bis an sein Leben. So, du brauchst nicht meinen, etwas für Gott zu wagen, das ist sozusagen dann okay, wenn ich dieses gewisse innere Gefühl der Furchtlosigkeit und des Superman, das Superman-Gefühl habe, dann kann ich Gott verwenden, dann kann ich was machen. Das ist eigentlich eher das Gegenteil. Gott verwendet uns in unserer Schwachheit und in der Furcht. Amy Carmichael war 16 Jahre alt, als sie sich bekehrt hat. Sie hat sofort begonnen, als Streetworkerin unter Randgruppen zu arbeiten. Dann ging sie als Missionarin nach Indien. Zuerst nach Japan und dann nach Indien. Und dort in Indien fand sie eine gängige Praxis, nämlich 5- bis 6-jährige Mädchen mit den Göttern zu verheiraten und sie als Tempelprostituierten zu verwenden. Man gab diesen Mädchen Bilderbücher mit pornografischen Inhalten, damit sie sich ihrer zukünftigen Bestimmung nicht verweigerten. Taten sie das, wurden sie geschlagen, manche sogar mit einem Brenneisen verbrannt. Was hat jetzt diese Frau gemacht? Sie hat so viele Mädchen wie möglich zu sich nach Hause auf. Diese beiden Worte fassen zusammen, was sie gelebt und gelehrt hat. Wenn wir auf alles, was unser Herr von uns erwartet, Gehorsam, Vertrauen auf seine Liebe, seine Führung, seine Ziele, sofort antworten, ja Herr, dann gibt es nichts, was ihn daran hindern könnte, für unsere Befreiung und zu unserer Hilfe jene ewigen Mächte einzusetzen, die ihm zur Verfügung stehen. Wir können über unbegrenzte Kraft verfügen, wenn wir nur wissen, wie, und in uns nichts ihr Fließen verhindert. 36 ihrer Bücher wurden schon zu ihren Lebzeiten herausgegeben. Was viele nicht wissen ist, dass Amy Carmichael mit 60 Jahren ihr Leben bedingungslos dem Herrn Jesus übergeben hat, noch einmal. Er hat gesagt, ich weihe dir mein Leben und du kannst mit mir machen, was du willst. Kurze Zeit darauf später wurde sie so bettlägerig, dass sie die weiteren 20 Jahre an ihr Zimmer und an ihr Bett gefesselt war. Und in dieser Zeit entstanden die meisten ihrer Bücher. Eine beeindruckende Frau. Helden sind auch schwach. Helden versagen. Der Markus zum Beispiel, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, er ist mit Paulus und Barnabas auf eine Missionsreise gegangen, dann ist es ein bisschen schwierig geworden, was war? Er hat das Handtuch geschmissen, hat gesagt, das ist nichts für mich, hin und her und ist zurück und dann haben sich der Paulus und der Barnabas über das zerstritten und gesagt, so einen Loser nehme ich nicht mehr mit, der behindert uns bei der Arbeit, der soll bei der Mutti zu Hause beim Kochtopf bleiben und weiß ich nicht, ob er das gesagt hat, der Paulus, glaube ich nicht, aber so, Barnabas zieht mit Markus und der Paulus nimmt sich jemand anderen. Aber später dann findet man den Markus wieder mit Petrus und mit Paulus zusammen. Er war rehabilitiert. So, was ich euch sagen möchte, ist das, wenn du glaubst, dass du von Gott nur dann verwendet werden kannst, wenn du perfekt bist und immer alles richtig machst, dann vergiss das bitte. Du wirst nur so viel Scheiße bauen in deinem Leben. Es ist so. Und das weiß der Herr. Er weiß, dass wir schwach sind und er weiß, dass wir sündig sind. Er weiß, dass wir mit unserem Willen rebellieren. Und du darfst dich durch dies nicht entmutigen lassen, wenn du es versagt hast. Ein Christ ist wie ein Steher auf Mandal. Er versagt, bekennt, steht wieder auf. Er versagt, bekennt, steht wieder auf. Das ist irgendwie... Auch das müssen wir lernen als Christen, mit Sünde umzugehen in unserem Leben. Realistisch, ja. Der Herr Jesus weiß, dass wir sündigen, deshalb gibt es auch in seinem Wort eine Stelle. Erstens einmal heißt, wenn wir glauben, dass wir nicht sündigen, dann betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Und zweitens sagt er ja, Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das einzige Problem, das Gott hat mit uns, das ist unsere Herzenshärtigkeit, wenn wir nicht mehr auf ihn hören können. Wenn wir so borniert sind in unseren Einstellungen, in unserem Denken, dass Gott nicht mehr zu uns reden kann. Das ist ein Problem. Aber nicht das, wenn wir zerknirscht sind, weil wir was falsch gemacht haben und Gott um Vergebung bitten. Mit dem kann Gott schon noch was anfangen mit uns. Und mit Heuchelei kann er nichts anfangen. Heuchelei, wisst ihr, was das ist? Das kommt vom griechischen Wort für Schauspieler. Die griechischen Schauspieler haben eine Maske vor dem Gesicht gehabt. Das diente als Sprachraum, die Akustik sozusagen, um das Sprechen zu verstärken, so wie ich das jetzt gemacht habe. Das war so eine Maske und mit der sind sie herumgegangen. Von diesem Wort kommt das Wort Heuchler. Und wir Christen sind auch oft Heuchler. Wir gehen herum mit unserer Maske. Wie geht's dir denn? Ja, geht mir eh gut. Dabei geht's gar nicht gut. Und dabei braucht man mal einfach wieder mal einen Aufschwung in unserem Leben. Wir müssen lernen, Vergebung in Anspruch zu nehmen und wieder neu anzufangen. Das Leben ist ein Entwicklungsprozess. Und der nächste Punkt, nach Versagen, Helden sind mutig, so wie dieser Mann. Wo ist mein Videospezialist? Kann ich das jetzt wieder so? So, dazu gehört Mut. Arabische Sportart war das übrigens. Wird irgendwo in einer wüstenähnlichen Gegend durchgeführt. Habt ihr noch nie da verkehrt? Sandspringen. Wenn wir so Verse in der Bibel lesen, wie im Buch Josua, Kapitel 1, dann sprechen uns diese an. Da heißt es, Kapitel 1, Mose ist gegangen. Jetzt stell dir vor, jetzt steht Josua ganz alleine da. Niemand mehr da, auf den er hören, auf den er sich stützen kann, der ihn unterstützen kann. Und jetzt hat er eine Begegnung mit dem Herrn selbst. Und er sprach zu ihm, Josua 1, 2, mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon und so weiter. Und dann sagt er, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Eine gewaltige Aufgabe, ein Volk in ein Land zu führen, das besetzt ist von unüberwindlichen Feinden. Und jetzt, was brauchst du jetzt? Du brauchst die Zusage Gottes und was sagt Gott zu ihm? Sei stark und mutig. Und was heißt das jetzt? Worauf soll jetzt Josua bauen? Vers 7, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Aber worauf soll Josua Acht geben? Dass er seine täglichen Trainingseinheiten in Kampfsport, Jiu-Jitsu und Judo und Karate und Militärstrategie und all diese Dinge, Konditionstraining und Fitnesscenter nicht vernachlässigt? Ist das, was Gott ihm sagt? Überleg dir mal bitte, Josua war kein militärisch ausgebildeter Mann. Er ist Sklave gewesen. Und jetzt soll er ein Volk führen in den Krieg. Und worauf soll er Acht haben? Er soll Acht haben, es ja nicht zu versäumen, das Wort Gottes zu lesen und anzuwenden und anzuwenden. Und da, liebe Leute, gehört irrsinnig viel Mut dazu. Das ist wirklich, da braucht man Mut, wie es in einem Bild von No Compromise von Keith Green auf einem Plattencover dargestellt ist, wo dieser Herrscher, diesem Mann hier, befiehlt, sich niederzuwerfen, und der wirft sich nicht nieder, weil er sich nur vor Gott beugt. Vielleicht sind die Medaillen dieser Welt rar auf unserer Brust, wenn wir weggehen, wenn wir heimgehen. Aber geehrt von Gott, der sich niemals etwas schenken lässt, sondern mehr zurückgibt, als wir ihm geben, hundertfach und tausendfach. Das sollte unser Ziel sein. Und ohne Mut und ohne diese Tapferkeit geht es nicht. Und darum möchte ich jetzt definieren, was ein Held ist. Und das wird, diese Definition möchte ich beibehalten. Ein Held ist jemand, eine oder einer, der den Mut hat, die Prinzipien des Wortes Gottes im täglichen Leben umzusetzen. Und zwar bedingungslos und kompromisslos. Und das wird all deinen Mut und deine Tapferkeit und deine Kraft erfordern. Denn wenn du das tust, dann wirst du immer gegen den Strom schwimmen. Du wirst immer ein gewisser Außenseiter sein. Du wirst immer irgendein bisschen anders sein. Und die Leute werden dich nie ganz verstehen. Wie sollten sie auch? Wahre Helden haben ein paar Charakteristiken. Sie wissen, was sie glauben, und sie setzen es in die Tat um, unabhängig davon, was die Konsequenzen auch sein mögen. Ich möchte dir eine Frage stellen: Weißt du, warum du Christ bist? Und wenn dich jemand fragt, kannst du es dem auch erklären? Oder ist dein Glaube so ein Hörglaube, das, was du von anderen gehört hast? Wann war das letzte Mal, dass du eine Gebetserhörung hattest? Dass du ein ganz persönliches Gespräch mit Herrn Jesus gehabt hast und er dann dein Gebet erhört hat? Tust du das überhaupt? Erwartest du eigentlich, dass er dich hört und dass er eher hört? Oder ist es irgendwie so ein Seitenthema? Welche Vorstellungen hast du von Gott? Alexander der Große hatte eine Praxis gehabt während seiner Amtszeit. Einmal in der Woche durfte man zu ihm kommen in die Audienz und ihn um etwas bitten. Und dann ist einmal ein Mann gekommen, ein einfacher Soldat, und hat gesagt: Ich möchte Folgendes, Herr König. Ich möchte ein Haus zu Hause, ich möchte eine gute Ausbildungsstätte für meinen Sohn haben und ich möchte, dass er einen militärischen Rang in der Armee bekleiden darf. Und die Generäle haben sie aufgeregt und gesagt: Was sind das für Ruhmzuzler? Der kommt zum großen König und ist total unverschämt und wollten ihn wegjagen vom Thron. Der Alexander der Große hat ihm all seine Bitten gewährt. Nachher hat man ihn gefragt: Warum hast du das gemacht? Der war doch so unverschämt. Da hat er gesagt: Aber er hat mich wie einen König behandelt. Er hat von mir etwas erbeten, was nur ein König ihm geben kann. So, was sind deine Träume und was sind deine Bitten an Gott? Dass er einen Durchfall heilt und dass du bei der Schularbeit durchkommst? Oder gibt es darüber hinaus, neben diesen Dingen, worüber ich mich nicht lustig machen möchte, aber gibt es neben diesen Dingen noch größere Dinge, die du anstrebst? Irgendein Ziel, irgendein verrückter Traum, was weißt du nie? Helden, sie haben noch eine Charakteristik: Sie sind willig, ihre Zeit zu opfern, um die gewonnenen Überzeugungen umzusetzen. So wie du lebst und das, was du tust, zeigt, was du denkst und wer du bist. Es ist so. Eine Erfahrung musste ich schmerzlich machen, das ist dieses: Ich kann nicht und es geht mir nicht gut und darum kann ich nicht. Im Grunde genommen, bei vielen Dingen im Leben ist so: Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ich will mein Leben leben. Denn das, was ich will, da weiß ich ganz genau, wie ich es erreiche und wie ich mich dafür einsetzen muss. Helden reden nicht nur, sondern ihr Lebensstil zeigt, wer und was sie sind. Sie sind sich aber nicht zu wichtig, um sich hinunterzubeugen und anderen zu helfen. Sie denken nicht über sich selbst, dass sie groß seien oder weise und dass sie nichts mehr zu lernen hätten. Und sie verwechseln auch niemals Stärke mit Sanftheit. Sie teilen ihre Gaben und halten sich an die Regeln. Und sie werden nicht gewöhnt, nur zu siegen, sondern sie sind es auch gewohnt, sich daran zu erinnern, wie man sich fühlt, wenn man versagt. Und diese Eigenschaften findet man bei den populären Helden, Hollywoods Helden, eigentlich selten bis fast nie. Und deshalb verdienen sie es nicht, dass wir als Christen ihr Leben nachahmen. Es tut mir leid, das ist so hart zu sagen, aber diese Idole der heutigen Zeit verdienen es nicht, nachgeahmt zu werden. Das heißt einmal in der Bibel, jemand hat mich einmal gefragt vor ein paar Jahren, was ich von Madonna halte. Und ich habe gesagt, sie ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweines. Steht im Buch Prediger. Eine Frau ohne Scham ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweines. Wir müssen unser Denken angleichen, wie Gott über Dinge denkt. Und nicht wie die Welt über diese Stars und Idole denkt. Und was die Welt für groß und wichtig erachtet. Und für richtig und für falsch. Und für das brauchst du Mut. Und ich hoffe, dass du Mut kriegst diese Tage. Und ich möchte am Schluss, ich weiß, dass es umstritten ist, bitte dann vergesst es gleich wieder, aber ich werde euch einen Ausschnitt aus Herr der Ringe zeigen. Ich persönlich bin sehr gerührt von der Botschaft des Films, aber auch das Buch gelesen im Original. Und es ist für mich ein anderes Thema als Harry Potter. Harry Potter ist okkult, verführt zu Esoterik, lehne ich ab. Herr der Ringe spielt nicht in unserer Zeit. Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Geistwesen, die es heute noch gibt. Es ist eine Geschichte, die erfunden ist. In Herr der Ringe geht es um den Sauron. Er verkörpert das absolut Böse und er möchte die Menschen und all die Wesen, die auf Erde leben, möchte er vernichten. Und dazu braucht er den Ring der Macht. Und nun geht es in diesem Ring darum, diesen Ring der Macht zu zerstören. Er muss zerstört werden. Tief im Feindesland muss er hineingebracht werden. Und da gibt es ein Volk. Und dieses Volk liebt Feste und Partys und Grünland und Freude und haben überhaupt kein Interesse an Held sein und Krieg führen, sind auch um die Hälfte kleiner als alle anderen Wesen. Und das sind die Hobbits. Und einer dieser Hobbits nimmt dann den Ring. Und das schauen wir uns jetzt an. Bitte auf Video jetzt. Ja, es kommt gleich anschließend.
Dürfen ihn nicht einsetzen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Der Ring muss vernichtet werden.
Worauf warten wir dann noch?
Der Ring kann nicht zerstört werden, Gimli, Glointsohn, jedenfalls von keiner Kraft, die wir hier besitzen. In den Feuern des Schicksalsberges erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief nach Mordor hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Einer von euch muss das tun.
Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals. Das große Auge ist stets wachsam. Nichts weiter als karges Ödland, übersät mit Feuer, Asche und Staub. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn.
Habt ihr nicht gehört, was Herr Elrond gesagt hat? Der Ring muss vernichtet werden.
Und ihr haltet euch wohl für den, der das tun soll.
Und wenn es uns misslingt, was dann? Was geschieht, wenn Sauron sich zurücknimmt, was ihm gehört?
Eher will ich sterben, als dass ich den Ring in den Händen eines Elben sehe. Niemand traut einem Elben.
Ich bringe den Ring nach Mordor. Obwohl ich den Weg nicht weiß.
Ich werde.
So, das ist die Aussage. Dieser kleine, unbedeutende, schwache Hobbit, er übernimmt diese Aufgabe, die er nie zu bewältigen vermag. Und der Schlusssatz, den er sagt, ist, ich nehme den Ring, obwohl ich den Weg nicht weiß. Und genau so ist Christenleben. Ich folge meinem Herrn Jesus Christus, obwohl ich den Weg nicht weiß. Wir wissen es nicht, wohin er uns führt. Und wir wissen auch nicht, wir wissen das letztendliche Ziel, die Herrlichkeit und die Ewigkeit bei ihm. Doch den Weg dorthin, wir wissen ihn nicht. Nur eins können wir uns gewiss sein, dass der Herr Jesus mit uns sein wird, weil er es versprochen hat. Die Frage ist, findet er in diesem Raum Menschen, die so sind wie Frodo Beutlin, die sagen, ich nehme das Wort Gottes, hab den Mut, es umzusetzen, im täglichen Leben kostet es, was es wolle, auch wenn ich nicht weiß, wohin mich dieser Weg führen wird. Findet er solche hier, die diesen Weg gehen wollen? Das ist die Frage.